Let's Talk Business. Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern unser Leben in allen Bereichen. Während die digitale Transformation rasant verläuft, geht es beim nachhaltigen Wandel langsam voran. Doch beide Prozesse sind nicht umkehrbar. Mein Name ist Anne-Karin Stolze und im Podcast der BFH Wirtschaft spreche ich mit unseren WissenschaftlerInnen über ihre Forschungsthemen, von Kreislaufwirtschaft über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Jan Bieser. Er ist Assistenzprofessor für Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Institut Public Sector Transformation an der BFH Wirtschaft. Er forscht und lehrt über Chancen und Risiken der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Hallo Jan.
Hallo Anne.
Ich freue mich, dass du da bist.
Hey, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
Den ökologischen Fußabdruck, den kennen ja bestimmt die meisten. Doch was ist der Unterschied zum Handabdruck? Und wie viel Energie benötigt eigentlich KI? Und wie viel CO2 verursacht eigentlich das Videostreaming? Das sind nur ein paar Fragen, die du in deiner Forschung untersuchst, Jan. Was hast du denn dabei herausgefunden?
Oh, du hast jetzt schon ganz schön viele Themen angesprochen. Vielleicht das Erste, was du genannt hast, ist den ökologischen Fußabdruck. Den kennen ja viele. Der beschreibt eigentlich, egal was wir auf dieser Welt sozusagen machen, das verursacht alles eine Umweltbelastung. Und die Umweltbelastung, die dabei entsteht, zum Beispiel der Energieverbrauch, die CO2-Emissionen, das ist der ökologische Fußabdruck. Also vor dir steht jetzt auch ein Laptop hier. Und der Laptop, der muss irgendwo hergestellt werden, das braucht Ressourcen, das braucht Energie. Dann muss der hier in die Schweiz geschifft werden, weil normalerweise wird der ja nicht hier produziert. Verursacht auch Emissionen und jetzt brauchst du Strom, um das zu betreiben. Und alles, was auf diesem Weg anfällt, nennen wir eigentlich den ökologischen Fußabdruck. Was braucht es, damit das wirklich mal erst hier steht? Genau. Und dann unterscheiden wir auf der anderen Seite den Handabdruck. Das beschreibt eigentlich, dass wir die Geräte ja nicht herstellen und betreiben, weil sie so super aussehen. Manche sind zwar ganz schön, aber wir wollen ja Dinge mit denen machen, Dinge anders, Dinge neu machen. Und das verändert dann ganz viel in unserem Leben. Und immer wenn wir eine Veränderung in unserem Leben haben oder in der Wirtschaft, dann hat das nachher auch Auswirkungen auf Energieverbräuche, auf CO2-Emissionen. Und das nennen wir den Handabdruck. Also die Veränderung, die die Digitalisierung eigentlich bewirkt und die Konsequenzen nachher für Emissionen.
Also der Handabdruck wäre jetzt quasi, wenn ich den Laptop nicht hätte und alles mit Hand aufschreiben würde?
Genau.
Okay.
Dann könnten wir eigentlich ausrechnen, was das Papier ursprünglich an Emissionen verursacht hätte, was der Laptop jetzt an Emissionen verursacht und dann beides miteinander vergleichen und schauen, ob wir netto Emissionen einsparen oder nicht.
Oder nochmal ein Haushaltsthema. Ich reibe die Kartoffeln fürs Rösti mit einer Reibe oder ich habe eine Maschine dafür.
Ganz genau.
Okay, ja. Alles klar, verstehe. Und wie viel Energie braucht denn jetzt KI? Oder sogar Wasser? Also Wasser wäre in dem Fall ja auch eine Ressource, die sie braucht.
Definitiv. Also ökologischer Fußabdruck heißt einfach nur ökologischer Impact. Das kann Energie, Wasser, Emissionen oder Ähnliches sein. Und in Bezug auf KI, ja, wir sind jetzt erst am Anfang, das zu verstehen. Aber es gibt schon erste Studien dazu. Und die sagen, ja, bei großen Modellen, sowas wie ChatGPT oder so, das sind wirklich echt komplexe Modelle, da braucht zum Beispiel das Training schon recht viel Energie, weil da unglaublich viele Daten in den Rechenzentren verarbeitet werden müssen. Genau. Es gibt so, ist vielleicht ganz interessant, eine Studie, die hat mal versucht zu vergleichen, wenn ich jetzt eine klassische Google-Suche habe, so wie wir es alle kennen, oder eine Interaktion mit ChatGPT. Da wurde eben gezeigt, dass die Interaktion mit ChatGPT etwa 10-mal mehr Energie verbraucht als die klassische Google-Suche. Also wenn wir jetzt in Zukunft jede Google-Suche mit einer Interaktion mit ChatGPT vergleichen würden, dann würde das erstmal bedeuten, dass der Energieverbrauch signifikant steigen würde.
Genau. Also das ist ja imposant. Also quasi bei der Nutzung müsste man quasi wie ein Label haben, wenn Sie ChatGPT nutzen, verursachen Sie mehr CO2.
Genau, das wird auch teilweise versucht. Eine Herausforderung, die wir bei unserer ganzen digitalen Technik, den Plattformen und so haben, wir sehen diesen Umweltimpact ja gar nicht. Wir nutzen die an unserem Bildschirm, das sieht alles schön aus, aber es ist nicht wie beim Auto, wo Abgase oder so hinten rauskommen. Und es gibt so Initiativen, die versuchen, Leuten sozusagen direkt bei der Nutzung zu zeigen, dass ich beim Surfen oder so einen kleinen Footprint-Angabe oben habe, wie viele Emissionen gerade eigentlich entstehen, um einfach die Leute zu sensibilisieren, okay, da passiert wirklich was. Viel im Hintergrund, ich benutze gerade im Moment Rechenzentren, ich benutze Netze und das hat alles eine Umweltbelastung und dass einfach Transparenz darüber geschaffen wird und wir das mehr wahrnehmen, was da eigentlich noch alles dahinter steckt.
Das ist ja im Prinzip auch eine Bildungssache, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich sage auch manchmal, wir haben oder viele von uns haben auf jeden Fall, ich zumindest beim Aufwachsen gelernt, okay, so ein paar Grundregeln. Wenn ich das Zimmer verlasse, mache ich das Licht aus. Mhm. Wenn ich koche oder Wasser aufkoche, mache ich einen Deckel drauf, das spart Energie. Bei der Digitalisierung ist es nicht so in uns drin, dass wir das genau wissen, was eigentlich die Belastungen nachher sind und wie wir uns verhalten sollten. Zum Beispiel häufig, ich kenne das auch von mir selber, lässt man irgendwie dann auch den Videostream im Hintergrund laufen, auf Netflix oder auf YouTube, obwohl man eigentlich aus dem Raum geht und hört eigentlich nur noch so ein bisschen zu. Das heißt, in dem Moment werden recht viele Daten, weil Videodaten sind immens groß, werden recht viele Daten übertragen. Und das hat alles einen Energieverbrauch, obwohl ich eigentlich gar nicht hinschaue. Und das sind so Sachen, wo, was ein Ansatz ist, dass wir einfach mehr Aufklärung noch brauchen und mehr Bewusstsein dafür, was das eigentlich für Impacts hat, die kontinuierlich entstehen.
Ja. Gibt es da auch irgendwie so eine Idee oder mal einen Ansatz? Hast du das schon mal irgendwo gesehen, dass dann quasi wie ein Hinweis kommt, wenn Sie jetzt die schnellere Geschwindigkeit beim Streaming oder bei der Datenübertragung benutzen, verbrauchen Sie so und so viel mehr Ressourcen?
Also ich weiß, dass es so Initiativen gibt, aber dass es sich durchgesetzt hat, glaube ich nicht. Ich kann jetzt keine konkrete benennen oder so, aber es gibt verschiedene so Footprint-Rechner, die dann integriert sind in den Browser oder so. Aber dass es jetzt sich irgendwie durchgesetzt hätte, glaube ich noch nicht. Und ich würde jetzt sagen, die Durchschnittsperson heute kann gar nicht einschätzen, was eigentlich wie viel Energie jetzt eine Suchanfrage braucht oder ein Videostream braucht oder ähnliches.
Ja, es gibt ja zumindest eine Suchmaschine, von der ich weiß, Ecosia heißt die, die ist kompensiert ja auch.
Genau, und ich kenne das Geschäftsmodell nicht ganz genau. Ich meine, die sagen, dass sie einen Anteil von den Erträgen in die Wiederaufforstung von Wäldern stecken, sozusagen. Das glaube ich, wie es bei Ihnen funktioniert.
Wäre das ein Ansatz auch für OpenAI zum Beispiel, wenn Sie jetzt eben ChatGPT an den Start gebracht haben und viel mehr Ressourcen brauchen, dass Sie das quasi wie auch kompensieren oder in der Zukunft kompensieren, so wie es jetzt auch zum Beispiel Airlines schon anbieten?
Genau. Also Kompensation ist auf jeden Fall wichtig. Es ist ja im Prinzip die Idee von Kompensation, ich nutze erstmal was und da fällt irgendwas an und das möchte ich im Nachgang jetzt nochmal ausgleichen. Mhm. Und das ist auch wichtig, denn ich kann nicht alle Emissionen vermeiden, weil sonst müssten wir alle zu Hause bleiben, nicht heizen, kein Licht anmachen und ähnliches. Aber nur Kompensation wäre jetzt sicherlich der falsche Ansatz. Man sagt eigentlich erst Reduktion und das, was ich dann nicht vermeiden kann, das sollte ich dann auch kompensieren. Also nur weil ich kompensieren kann, sollte ich jetzt zum Beispiel nicht daraus schließen, dann kann ich ja so viel fliegen, wie ich möchte. Denn Kompensationsprojekte sind ja meistens so Sachen wie Wiederaufforstung und so. Aber wir können gar nicht so schnell wieder aufforsten, wie dass wir die Emissionen reduzieren müssen, absolut. Und deswegen braucht es im ersten Schritt auf jeden Fall auch Reduktion durch Aufklärung, durch Energieeffizienzsteigerung, durch Einsatz erneuerbarer Energien. Aber für das, was dann eben nicht reduziert werden kann, da ist Kompensation dann auf jeden Fall noch sinnvoll.
Ja. Das klingt eigentlich so, als müsste man sowas wie ein Awareness-Initiative starten, so im Sinne von dem alten, wie du meinst, so früher Energie sparen mit dem Topf auf dem Deckel, dass man quasi sagt, so eben mach den Stream aus, wenn du das Zimmer verlässt oder sortier mal deine Daten aus, damit du nicht so viel Speicher brauchst. Also.
Auf jeden Fall, da bin ich auch dafür. Gleichzeitig ist natürlich Verhaltensänderung nicht ganz easy, die dann wirklich auch umzusetzen. Aber in die Richtung sollte man auf jeden Fall arbeiten. Und gleichzeitig, wenn du dir überlegst, es gibt ja die digitale Welt, wie sie aufgebaut wird, funktioniert aber genau umgekehrt. Wenn wir auf Social Media zum Beispiel unterwegs sind, wenn wir auf Netflix unterwegs sind, die Plattformen sind ganz bewusst so designt, dass wir sie möglichst viel nutzen, dass sie gut darin sind, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da werden wirklich genau, sitzen Leute dran, die das genau überlegen, wie schaffe ich das? Also nur zum Beispiel der Like-Button. Da wurde gezeigt, okay, das verursacht, wenn ich was poste und jemand andere, viele Leute liken das, dann kriege ich so einen kleinen Dopaminausschuss in mir selber. Und dann fühle ich mich gut. Und schon gehe ich wieder rein und
das macht doch süchtig, ne?
Und mach das noch. Oder anderes Beispiel, Autoplay von Videos online. Die laufen mittlerweile alle automatisch ab. Wenn ich vor 10 Jahren oder so was gestreamt habe, Videos war vorbei und dann wurde mir vielleicht vorgeschlagen, du kannst jetzt noch das anschauen. Mittlerweile, wenn ich einen Stream anschaue, kommt eigentlich der Vorschlag, was ich als nächstes anschauen will, schon eine Minute vor dem Ende des Videos und spielt dann auch automatisch ab, sodass ich auf jeden Fall noch ein bisschen dranbleibe. Das sind so ein paar Beispiele, wie versucht wird, ganz bewusst versucht wird, dass wir es möglichst viel konsumieren. Und es funktioniert ja offenbar auch in einem gewissen Maße. Nur, weil ich natürlich Wissenschaftler bin, möchte ich dazu sagen, das ist natürlich nicht alles schlecht. Diese Plattformen bringen auch viele positive Dinge in Zugang zu Informationen, Kommunikation. Aber man muss sich dann schon genau überlegen, wo vielleicht eine Grenze überschritten wird, weil zu viel Online-Konsum wurde auch gezeigt, das hat eine Umweltbelastung, als auch, wenn wir nur noch in der Online-Welt unterwegs sind, dass das auch schon negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und alles haben kann. Also manchmal abschalten ist sicherlich auch gut.
Es kommt mir ein bisschen so vor, als ob die Menschheit gerade so ein bisschen wie ein Kind auf einem Rummelplatz ist und ein bisschen überfordert von der ganzen bunten, glitzernden Welt und erstmal alles mitnimmt, was es da so gibt. Mhm. Und so ein bisschen das Alte, was man so gelernt hat in der analogen Welt, eben den Deckel auf den Topf beim Wasser kochen, dass man das alles so vergisst und irgendwie so wie im Schlaraffenland lebt.
Genau. Dazu kommt ja noch, dass das eigentlich jetzt so von, was die Kosten angeht, was wir dafür als Nutzerin sozusagen zahlen, das meiste ist ja basiert auf Flatrates. Da zahle ich einmal eine monatliche Gebühr für meinen Internetanschluss und dann kann ich so viel konsumieren, wie ich will. Und online jetzt bis auf gewisse Plattformen ist viel auch umsonst und manche wie Netflix sind auch basierend auf einer Flatrate. Also ich zahle gar nicht mehr, je mehr ich es nutze. Das heißt, auch von der Kostenseite habe ich jetzt nicht unbedingt Anreize, meinen Konsum einzuschränken.
Ja. Und wo setzt deine Arbeit an? Also du forschst ja eigentlich dazu, wie man mit der Digitalisierung nachhaltiger werden kann. Also gut, die Unternehmen haben natürlich im Moment kein Interesse dran, aber wenn es doch mal einen Anreiz gäbe oder eine Motivation, dass sie das kombinieren würden, also dass zum Beispiel Netflix sagen würde, nur mal als Beispiel, jetzt um bei Netflix zu bleiben und beim Streaming, wenn sie anbieten würden, wir machen jetzt ein Abo oder also das normale Basic-Abo oder wir machen ein Abo, womit ihr kompensieren könnt, wie zum Beispiel Vielflieger das bei ihrer Fluglinie kompensieren können.
Ja.
Also würdet ihr Firmen das auch vorschlagen oder entwickelt ihr auch sowas oder was ist die Idee, wenn man das kombiniert? Ich glaube, es lässt sich ja nicht mehr zurückdrehen. Also Streaming kann man jetzt nicht wieder abschaffen.
Genau. Also dass wir wieder irgendwie auch zurück zur CD oder DVD gehen oder sowas, steht ja außer Frage. Interessanterweise sind wir gerade dabei, auch einen Forschungsantrag zu schreiben, weil wir halt sagen, okay, so wie die Geschäftsmodelle online aktuell funktionieren, sind alle Anreize eigentlich für die Unternehmen so gesetzt, alles dafür zu tun, dass wir möglichst viel online sind, möglichst viel konsumieren, dann können mehr Daten gesammelt werden, dann können uns mehr Werbung angezeigt werden und so weiter. Und was wir jetzt eigentlich mal anschauen wollen, ist, sind denn alternative Geschäftsmodelle online denkbar? Wohl wissen, dass es natürlich ein weiter Weg dahin wäre. Es braucht eine grundlegende Transformation. Aber wirklich mal zu überlegen, okay, was sind denn andere Geschäftsmodelle, die diese Anreize vielleicht nicht setzen würden? Die aber auch gleichzeitig jetzt nicht völlig out of reach wirken. Also deswegen soll auch in diesem Antrag, wollen wir das jetzt nicht im stillen Kämmerlein in der Wissenschaft machen und mit ein paar anderen Leuten, die auch überzeugt sind, dass wir nicht so viel digital machen sollen, sondern auch mit den Unternehmen, die das anbieten, genau, um so vielleicht ein anderes Zielbild, eine andere Vision aufzuzeigen, wo wir drauf hinarbeiten könnten.
Kannst du schon ein bisschen verraten, was so eine von euren Ideen wäre?
Nee, ich bin erst im Antragsstadium.
Ah, okay.
Wir sind noch lang nicht so weit und da kann ich, das ist noch nicht zu Ende gedacht, deswegen, es wäre noch ein bisschen zu früh. Das Einzige, was man, so eine Überlegung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Social Media nutze, dann funktioniert das ja eigentlich so heute, dass im Hintergrund Daten über mich gesammelt werden und dass mir dann nachher Werbung angezeigt wird und mit den Daten wird auch die Werbung auf mich selber personalisiert, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich da draufklicke. Und jedes Mal, wenn ich draufklicke, dann fließt ein bisschen Geld im Hintergrund von dem Unternehmen, was die Anzeige geschaltet hat, zu Facebook, zu Instagram und so weiter und so fort. Und weil das so funktioniert, wollen die Plattformen uns möglichst viel Werbung anzeigen. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Plattformen sind im Prinzipiell in Zukunft nicht mehr umsonst, sondern wir zahlen da auch irgendwie eine monatliche Gebühr von 5 Stutz, 10 Stutz, 15 Stutz, weiß ich nicht wie hoch, dann wäre die Einnahmensquelle für die Unternehmen nicht mehr nur hauptsächlich Werbung, sondern möglichst viele Nutzer zu haben, die Plattform nutzen. Aber dann, wenn sie einmal nutzen, will ich eigentlich die User Experience erhöhen. Und das könnte dann bedeuten, dann will ich gar nicht so viel Werbung einblenden. Und das wäre so eine Idee. Also der Wechsel von alles umsonst zu einer monatlichen Gebühr kann schon gewisse Einreize wegnehmen, möglichst viel Werbung zum Beispiel einzublenden.
Was würde mich noch interessieren, gibt es, also könnt ihr mir vorstellen, dass es einen Markt gibt, genauso wie es für andere Produkte einen Markt gibt, dass es auch einen Markt geben würde, nachhaltig online zu konsumieren, im Sinne von ökologisch konsumieren von Streams oder auch von Social Media oder dass man quasi wie eine Abgabe machen würde, ja, so eine Ökoabgabe oder eine Klimaabgabe oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es schon viele Leute gibt, die das machen würden. Also gerade Nachhaltigkeit jetzt beim Konsumieren ist ja bei vielen anderen Produkten schon gang und gäbe, ob es jetzt Fleisch oder Lebensmittel sind oder auch Kleidung oder auch Gebrauchsgegenstände, dass man eher tauscht oder shared.
Ja.
Also wie ist das im Online-Bereich?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Online-Bereich kenne ich das jetzt auch nicht so im Detail. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Gruppe an Menschen gibt, die da bereit zu sind. Ob es wirklich die Masse wäre, die dazu bereit wäre, da bin ich ein bisschen skeptisch. Schon häufig zeigt sich ja in so Studien, okay, wenn ich Leute frage, würdest du in der Situation theoretisch dich anders verhalten oder würdest du einen Franken mehr zahlen dafür und so weiter, dass sie dann häufig ankreuzen, ja, das würde ich. Aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, im echten Leben, dass man dann doch irgendwie wieder die andere Alternative wählt. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, dass es einfach nur durch eine zusätzliche Abgabe funktionieren kann, sondern dass die Systeme von vornherein irgendwie anders gebaut werden müssen, dass diese Anreize gar nicht entstehen.
Ja. Aber wenn, das eine ist ja eben immer die Verhaltensänderung bei den KonsumentInnen. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass der Staat regulierend eingreift und die Unternehmen zu etwas bringt, was sie von alleine nicht machen würden. Wie stehst du dazu?
Also es ist immer die Frage, wer ist verantwortlich am Ende des Tages? Ist es der Konsument, ist es die Wirtschaft, ist es der Staat? Das Schöne und das Positive ist, früher hat man sich so ein bisschen mehr die Schuld gegenseitig in die Schuhe geschrieben. Die Wirtschaft hat gesagt, naja, der Konsument will es ja, deswegen machen wir es so. Der Konsument hat gesagt, naja, solange mir das irgendwie angeboten wird, dann mache ich das auch weiter so. Und der Staat hat gesagt, naja, wir wollen nicht zu viel regulatorisch eingreifen. Und mittlerweile wissen wir, wir sitzen alle irgendwie in einem Boot und an allen Ecken und Enden muss irgendwas passieren. Ich bin halt schon der Überzeugung, wo es irgendwie die Wirtschaft das nicht von alleine regeln kann, da muss man schon mal Steuern eingreifen. Aber prinzipiell, wenn es langfristig funktionieren soll, müssen auch die Anreize von den Unternehmen mit dem Klimaschutz Hand in Hand gehen. Denn zu vielen Regulierungen findet sich dann auch häufig, vor allem im Digitalbereich, kreative Schlupflöcher, wie man dann doch wieder drumherum kommt. Deswegen ist auch die Idee mit dem Ansatz der Geschäftsmodelle, so eine Art Gleichschaltung von Anreizen zwischen Umweltschutz und den Anreizen von Unternehmen zu haben, dass das Hand in Hand geht.
Jetzt gab es ja vor nicht allzu langer Zeit eine globale Pandemie und wir alle wurden zu einer Verhaltensänderung gezwungen. Wir sind im Lockdown gewesen, unterschiedlich lang. Wir haben vom Homeoffice aus gearbeitet. Du hast auch Distance Learning gemacht mit deinen Studentinnen. Wie hat sich das denn auf die CO2-Emissionen verändert und hat das unser Verhalten auch dauerhaft verändert? Oder was ist geblieben? Was ist dein Fazit jetzt?
Also es hat auf jeden Fall damals unser Verhalten sehr, sehr stark verändert. So strikte Vorgaben, zumindest in meinem Leben, gab es noch nicht. Und zum Ersten, was du gefragt hast, wie das die CO2-Emissionen verändert hat, naja, zum Beispiel Flugverkehr oder Fortbewegung per Auto sind schon Aktivitäten, die recht viele CO2-Emissionen verursachen. Das heißt, während der Pandemie ist das natürlich immens zurückgegangen. Und ein paar Dinge, denke ich, sind schon geblieben. Also man sieht schon bei vielen Arbeitgebern, dass die Bereitschaft für Homeoffice oder für 1, 2, 3 Tage die Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten geblieben ist. Auch wenn manche Unternehmen jetzt wieder zurückgehen, aber trotzdem sehe ich da einen Umschwung, was schon auch positive Effekte hat. Denn wenn wir in der Schweiz zum Beispiel pendeln die Leute, glaube ich, im Schnitt über eine Stunde pro Tag. Und das beliebteste Verkehrsmittel ist das Auto. Und das verursacht viel CO2-Emissionen. Und da kann ich natürlich durchs Homeoffice schon zum einen Zeit sparen, aber auch Emissionen sparen, die dann wegfallen. Und ich denke, dass wir da durch die Pandemie auch gelernt haben, es geht und auch positive Effekte für uns selbst haben, als auch für die Umwelt. Natürlich müssen wir auch schauen, wie das nachher dann langfristig organisiert wird. Wie können Leute gut im Homeoffice arbeiten? Wie können Teams gut funktionieren, wenn sie verteilt sind? Aber ich bin eher der Meinung, wir sollten jetzt nicht einfach zurückgehen und sagen, nee, wir gehen jetzt alle wieder 5 Tage ins Homeoffice, weil das schwieriger ist. Nein, wir sollten ja einsehen, dass irgendwie über eine Stunde pendeln pro Tag über viele Kilometer langfristig nicht sinnvoll ist. Das heißt, wie können wir eigentlich die Welt morgen so kreieren oder schaffen, dass wir gut auch remote zusammenarbeiten können, zumindest 1, 2, 3 Tage pro Woche.
Ja, und das hat sich ja gezeigt, dass das geht. Also Videokonferenzen werden, glaube ich, immer noch häufiger abgehalten als vor der Pandemie. Zu was für Effekten hat das denn noch geführt?
Genau, Videokonferenzen ist so ein klassisches Beispiel bei uns aus dem Bereich. Videokonferenzen und Geschäftsreisen zum Beispiel. Auf der einen Seite, wenn ich Videokonferenzen durchführe, nutze ich die digitale Infrastruktur erstmal mehr. Aber ich muss dann ja vergleichen, okay, wenn ich jetzt eine Videokonferenz anstatt einer Geschäftsreise durchführe, dann vermeide ich ja zum Beispiel auch eine Flugreise. Und das kann man nachher miteinander vergleichen, wie viele Emissionen dabei entstehen. Und da gab es auch mal eine Studie, die hat sich angeschaut, eine Geschäftsreise von Zürich nach Paris und zurück, ob ich die mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Zug durchführe oder eine Videokonferenz anstattdessen mache. Und da wurde eben gezeigt, die Reise mit dem Flugzeug oder mit dem Auto verursacht über 300 Mal mehr Emissionen als eine Videokonferenz von 4 Stunden. Also ein Riesenpotenzial, Emissionen einzusparen, indem wir eine Videokonferenz anstatt von Geschäftsreisen machen. Was dabei aber dann häufig vergessen wird, ist, dass wir, da wir Videokonferenzen jetzt heute haben, nicht zwingend absolut weniger fliegen. Die Prognosen vom Flugsektor, wie viel wir in Zukunft fliegen werden, gehen weiter nach oben.
Jobbedingt also oder privat?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich nehme an, dass beides irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Weil viele sagen auch, dass die Fähigkeit, dass wir online kommunizieren können, Leute global auch näher zusammenbringt. Was ein positiver Effekt erstmal ist, weil ich mit Leuten auf der ganzen Welt kommunizieren kann. Aber auf einmal bin ich regelmäßig im Austausch mit Leuten aus den USA, aus Südamerika, aus Asien. Und je enger ich mit denen im Austausch bin, irgendwann kommt, das haben die gesagt, kommt bei mir das Bedürfnis hoch, die Leute auch mal besuchen zu gehen, die Orte auch mal zu sehen. Und das kann wieder zusätzliche Flugreisen sozusagen induzieren, weil ich dann die zusätzlichen Wünsche sozusagen kreiere, was viele positive Effekte hat. Aber was ich damit sagen will, man kann nicht davon ausgehen, weil wir jetzt Videokonferenz haben, fliegen wir absolut nachher weniger. Wir müssen dann schon mit so einer Lösung, die eigentlich auf der Hand liegt, noch überlegen, okay, wie können wir jetzt mit der Lösung sicherstellen, dass wir absolut weniger fliegen, ohne irgendwie Einschränkungen zu haben. Und dann braucht es vielleicht neue Policies in Unternehmen, dass gesagt wird, okay, wir wollen natürlich nicht Flugreisen oder sowas ganz verbieten, Geschäftsreisen sind noch wichtig. Aber es gibt vielleicht gewisse Reisen, die sind nicht wirklich notwendig oder das ist nicht wirklich gerechtfertigt, wenn ich jetzt für einen Tag irgendwie von einem Meeting irgendwo hinfliege und zurück am gleichen Tag teilweise wieder. Und man sagt, okay, in dem Fall ist vielleicht eine Videokonferenz sinnvoll, während wenn ich jetzt irgendwie auf eine Konferenz für 2 Wochen gehe, es vielleicht eher gerechtfertigt ist.
Ja. Ganz generell noch, wie kann uns denn die Digitalisierung weiterhin beim Klimaschutz helfen? Also wenn wir jetzt mal absehen von den Einschnitten, die wir hatten durch die Pandemie und die sich jetzt quasi auch noch in die postpandemische Zeit gerettet haben. Also wir werden ja weiterhin Videokonferenzen haben und auch weiter im Homeoffice arbeiten, mehr oder weniger, je nach Unternehmen. Mhm. Wie kann uns die Digitalisierung noch weiterhelfen, Emissionen zu sparen?
Oh, eigentlich in allen Bereichen, weil die Digitalisierung ja auch in allen unseren Lebens- als auch Wirtschaftsbereichen wirkt. Also es gibt einige Beispiele. Du kannst zum Beispiel sagen, im Gebäudesektor kann ich Digitalisierung nutzen in Smart Homes. Dass zum Beispiel die Heizung sich automatisch an meine Bedürfnisse, an die Außentemperatur anpasst und sozusagen so Heizenergieverbräuche gespart werden, dass ich absolut weniger Emissionen habe. Im Verkehr kann ich zum Beispiel versuchen, den öffentlichen Verkehr so attraktiv zu gestalten mit der Digitalisierung, dass die Leute vielleicht absolut weniger Auto fahren. Das bedeutet zum Beispiel Ansätze wie Carsharing, Ansätze wie Ridesharing, Ansätze wie Ridepooling, die Leute vielleicht mehr dazu bringen, eher Richtung ÖV oder ähnliche Modelle zu gehen. Dazu zu sagen ist natürlich, dass die Lösungen nicht alle automatisch dazu führen. Carsharing kann auch zu mehr Autoverkehr führen. Deswegen ist es wichtig zu überlegen, wie man das genau gestaltet, diese Systeme. Aber da ist auf jeden Fall ein Potenzial. In der Landwirtschaft kann ich auch sagen, ich verstehe mittlerweile meine Ackerflächen viel besser. Früher hat man im Prinzip die gleiche Düngemenge auf die ganze Ackerfläche ausgebracht. Mittlerweile gibt es Sensorik, gibt es Drohnenbilder und dann kann ich zum Beispiel sehen, na, nur ein Teil meines Feldes braucht irgendwie Dünger, der andere Teil braucht gar nicht so viel. So kann ich Düngemittel einsparen und dann auch im Endeffekt Emissionen einsparen. Das sind so ein paar Beispiele. Also es gibt in ganz vielen Bereichen Beispiele, wie ich mit Hilfe digitaler Technik Emissionen nachher einsparen kann.
Und ist das dann immer noch effektiver, als wenn ich, also ich meine, die digitale oder die Technologie, die ich nutze, verbraucht ja auch wieder CO2. Mhm. Ist das immer noch, also immer noch positiv?
Genau, also man muss immer dann diesen Fußabdruck und den Handabdruck, um auf vorher zurückzukommen, vergleichen. Und das ist eben auch genau unsere Forschung, zu verstehen, was bedeutet das jetzt wirklich, wenn wir das einsetzen. Wir haben auf der einen Seite digitale Technik, Infrastrukturen, die wir aufbauen. Auf der anderen Seite haben wir einen Effekt, wie sich die echte Welt verändert. Und was bedeutet das jetzt von der Nettoperspektive in Bezug auf CO2-Emissionen? Man sagt aber generell, global gesehen, der IT-Sektor verursacht so 2-4% der globalen Treibhausgasemissionen. Das ist auf jeden Fall relevant. Aber die Veränderungen, die sie in der Gesellschaft auslösen, sind viel, viel größer. Also es ist der Handabdruck eigentlich viel, viel größer. Deswegen ist es vor allem wichtig, dass wir den Handabdruck, also die Veränderungen, die die Digitalisierung im Verkehrssektor, im Gebäudesektor, in der Landwirtschaft und so weiter auslöst, in die richtige Richtung steuern, dass sie dort auch zu nachhaltigeren Prozessen, Lebensweisen und Ähnlichem führen.
Und wie sind denn die Unternehmen da aufgestellt? Können die ihren Handabdruck denn berechnen?
Genau, ist eine Herausforderung, ne? Also wir machen teilweise sehr, sehr lange Studien, um den sorgfältig zu berechnen. Und in der Wissenschaft hat man dann vielleicht mehr Zeit, das zu berechnen, als in der Wirtschaft teilweise. Aber die IT-Unternehmen, die berechnen eigentlich beides mittlerweile. Ihren eigenen Fußabdruck, also ein Unternehmen wie Google, wie Meta, aber auch ein Unternehmen wie Swisscom berechnet, was verursachen wir eigentlich an Energieverbrauch, an Emissionen einfach in unserem Betrieb oder entlang unserer Wertschöpfungskette. Und sie versuchen mittlerweile auch auszurechnen, was für einen Einfluss haben wir eigentlich auf die Gesellschaft und was bedeutet das nachher für Emissionen. Man muss sagen, beim Fußabdruck sind wir sehr viel genauer als beim Handabdruck. Beim Handabdruck hat man die Möglichkeit, so ein bisschen Cherrypicking zu machen, die schönen Effekte rauszulesen und die dann auszurechnen und zu kommunizieren und die negativen Effekte außen vor zu lassen.
Bleiben wir mal beim Beispiel Swisscom. Ja. Zum Fußabdruck würde jetzt gehören, also das ganze Thema Server würde dazu gehören, das ganze Thema Leitungen oder verlegen, Strom,
genau,
die Gebäude.
Ja.
Und was würde denn in den Handabdruck, was würde da jetzt einfließen? Und genau, auch, du hattest noch den Impact angesprochen, den gesellschaftlichen Impact.
Genau.
Wie kann man also Handabdruck und Impact so ungefähr, dass genau, wir es vielleicht nachvollziehen können, berechnen?
Also die Unternehmen haben ja relativ viele Lösungen auch, die sie ihren Kunden anbieten, sei es Vernetzung von Autos, sei es das Anbieten von Videoconferencing-Solutions. Und dann kann ich mir natürlich als Unternehmen meine einzelnen Produkte anschauen und überlegen, was hat das jetzt für einen Impact auf meine Kunden? Verändert sich die Verhaltensweise meiner Kunden dadurch, dass sie meine Lösung nutzen? Und dann sozusagen Vergleiche machen. Zum Beispiel durch meine Lösung können meine Kunden 2 Tage die Woche von zu Hause arbeiten. Das spart so viel Emissionen durch Vermeidung vom Pendelverkehr ein. Das ist so die Vorgehensweise zu überlegen, was sind eigentlich meine Produkte, meine Anwendungen, die ich am Markt anbiete und wie verändern die nachher das Verhalten meiner Kunden? Und das kann ich dann nachher versuchen auszurechnen. Aber es ist eben, für den Fußabdruck gibt es ganz klar, recht klare Standards. Das nennt sich das Greenhouse Gas Protocol. Das ist der weltweit am weitesten verbreitete Standard, wie ich den Fußabdruck berechne. Und für den Handabdruck gibt es keinen Standard. Und da kann jeder so ein bisschen rechnen, was man will.
Sag mal so ein paar Kirschen, die man da picken könnte.
Ja, Homeoffice ist ein klassisches Beispiel, was verwendet wird. Smart Homes ist ein klassisches Beispiel zum Einsparen von Heizenergieverbräuchen. Intelligente Logistik, das machen viele Unternehmen, dass sie mit Logistikunternehmen zusammenarbeiten und überlegen, wie könnt ihr effizientere Routen haben? Wie können wir vielleicht ein System von einer geteilten Logistik schaffen, dass ich nicht 2 Trucks habe, die halb voll von A nach B parallel fahren, sondern dass ich die miteinander vernetze, dass die Unternehmen wissen, okay, ich mache die Fracht sozusagen in einen und lasse den darüber fahren. Das sind auch noch so Beispiele, die dann angeschaut werden und ausgerechnet werden. Aber was halt häufig nicht beim Handabdruck ausgerechnet wird, sind die erhöhenden Effekte. Und das meine ich so ein bisschen mit Cherrypicking. Da liegt meistens sehr stark der Fokus auf die Einsparungseffekte, aber die erhöhenden Effekte werden außen vor gelassen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den aktuellen Umweltbericht, ich möchte jetzt nicht nur Bashing machen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von Google anschaue, dann sagt Google, dass sie, glaube ich, im Jahr 2030 durch ihre Produkte 1 Gigatonne CO2 in der Gesellschaft einsparen wollen. Zum Beispiel durch CO2-Infos auf der Flugvergleichssuchmaschine Google Flights oder dadurch, dass sie klimafreundliche Routen über Google Maps vorschlagen. Und das sind auch positive Effekte. Was aber jetzt nicht zu finden ist im Nachhaltigkeitsbericht, dass das Hauptgeschäftsmodell auf Werbung basiert. Und Werbung zu mehr Konsum verleitet. Und das ist auch personalisierte Werbung. Und das, was wir vorhin gesprochen haben, die dann auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wird, die dafür sorgt, dass ich vielleicht mehr konsumiere, als ich eigentlich überhaupt brauche. Davon ist eben eigentlich gar nicht die Rede in vielen Berichten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die schönen Effekte schlecht sind. Aber Meine Meinung ist, wenn man über die positiven Effekte berichtet, sollte man auch über die negativen Berichte effektet, weil aktuell wirkt es so ein bisschen, wenn man die Berichte liest, okay, irgendwie alles, was das Unternehmen macht, führt netto zu mehr Emissionen. Das heißt, wenn ich die Produkte kaufe oder wenn ich in das Unternehmen investiere, dann trage ich automatisch dazu bei, dass weniger Emissionen ausgestoßen werden. Aber das ist faktisch aus meiner Sicht nicht häufig nicht der Fall. Und deswegen ist es wichtig, da beide Seiten zu beleuchten, dass wir auch als Konsumenten oder Investoren wissen, okay, ich investiere in das Unternehmen, das werden wahrscheinlich die Impacts auf CO2-Emissionen sein.
Dann wäre das doch eigentlich für euch ein perfekter Ansatzpunkt, dass ihr mal quasi so ein Schema, also einen Fragenkatalog oder einen Ablauf für den Handabdruck entwickelt.
Genau, wir arbeiten tatsächlich daran, also nicht nur wir, da arbeiten viele Leute dran. Und da wird auch versucht, Standards zu entwickeln. Es ist aber einfach schwer weil die Berechnungen sehr kompliziert sind. Aber ja, genau, das sind mehrere Paper, die wir dazu schon geschrieben haben, wie man sowas berechnen kann.
Genau. Wir müssen leider zum Schluss kommen, obwohl ich das super spannend finde und ich glaube, wir haben noch gar nicht alles beleuchtet, was es so gibt, aber es ist ein sehr breites Feld. Ich würde noch mal ganz kurz einen Schwenk machen und zwar all das, was wir jetzt besprochen haben, die ganzen Forschungsthemen, die du genannt hast, die unterrichtest du ja auch im neuen Master, den es an unserem Department gibt, nämlich Circular Innovation and Sustainability, also Kreislaufinnovation, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Was bringst du denn deinen Studierenden bei? Das müsstest du jetzt leider ganz kurz fassen.
Genau. In dem konkreten Studiengang, was ja im Prinzip nachhaltigkeitsorientierte Studierende sind, die wissen auch schon ganz viel über Nachhaltigkeit. Da ist meine Rolle eigentlich nicht so richtig, denen beizubringen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, was sind Emissionen, was ist Klimaschutz, was ist Klimawandel, sondern eher beizubringen, was ist eigentlich die Digitalisierung, was ist IT und welchen Beitrag leistet eigentlich die IT zu einer nachhaltigen Entwicklung. Aber das Wichtige ist, denke ich, vor allem, weil wir können jetzt auch noch nicht alle Antworten auf alle Fragen geben, weil es eben so ein breites Feld ist, dass man den Studenten beibringt, okay, wie gehe ich eigentlich kritisch an solche Fragestellungen ran und wie kann ich für mich selber auch in Zukunft, wenn ich irgendwo arbeite, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, solche Probleme, die dann auf mich zukommen, kritisch von allen Seiten analysieren, um dann eine gute Lösung zu finden. Ja.
Das macht doch Hoffnung auf die Zukunft, wenn diese Generation schon so gut Bescheid weiß und noch viel mehr lernt.
Ja, ich hoffe es.
Vielen Dank, Jan, für das spannende Gespräch. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Alle Infos und auch die erwähnten Studien von Jan findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Einblick, Jan, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Anne.
Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch/wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.